Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Antifeministen, also Frauenhasser, beschäftigen uns gleich. Unterwegs sind sie auf TikTok und auf Instagram. Und sie tun oft so, als sei ihre Verachtung für Frauen ganz normal und alltäglich eine Meinung gewissermaßen. Wir haben ein paar krasse Beispiele gesammelt. Herzlich willkommen zum Kompressor. Die Oscar Academy hat was getan, was sie höchst selten tut, sich bei jemandem entschuldigen. Und zwar nach fast 50 Jahren bei der Apachin Sachin Little Feather. Begründung, die emotionale Last, die sie durchlebt habe und die Kosten für ihre Karriere seien irreparabel, so die Academy. Ja, um das zu verstehen, gehen wir mal zurück zur Oscar-Verleihung 1973.
The winner is Marlon Brando in The Godfather.
Accepting the award for Marlon Brando and the Godfather, Miss Sachin Littlefeather.
In diesem Jahr gewinnt Marlon Brando den Oscar für Der Pate und er schickt Littlefeather als seine Stellvertreterin hin und die lehnt stellvertretend für ihn den Oscar ab.
My name is Sachin Littlefeather. I'm Apache and I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening and he cannot accept this very generous award. And the reasons for this being are the treatment of American Indians today by the film industry. Excuse me. And on television in movie reruns, and also with recent happenings at Wounded Knee.
Also, Oscar abgelehnt wegen Hollywoods miesem Umgang mit amerikanischen Ureinwohnern. Damals kam das offensichtlich schlecht an, jetzt aber diese offizielle Entschuldigung. Genaueres will ich von unserem Filmkritiker Patrick Wilinski erfahren. Hallo.
Hallo.
Ja, also Roger Moore und Liv Ullmann stehen da auf der Bühne, wollen den Preis überreichen. Fassungslos die Reaktion, Teile des Publikums buhen. Wie sehr hat dieser Auftritt damals eingeschlagen?
Ja, in der Branche selbst natürlich sehr, denn die Oscars als Veranstaltung, das war schon noch so ein recht konservativer Ort. Wir haben zwar 68 schon hinter uns, aber es ist trotzdem eine Zeit, wo Hollywood noch tief gespalten ist. In die Leute, die die goldene Zeit der 20er Jahre kennen, wo man sich gut benommen hat, wo man die Bühne nicht genutzt hat für politische Statements. Und wir haben natürlich die Wilden, die 68er. Und dazu gehörte natürlich auch jemand wie Marlon Brando. Und er hat das mit dieser Aktion letztendlich gekapert und auch geöffnet für viele weitere politische Statements. Aber der Schock auf den Gesichtern der meisten in diesem Raum, der ist wirklich echt. Und wenn wir sehen, dass jemand wie John Wayne da versucht, die Bühne zu stürmen und von 6 Bodyguards zur Seite gerissen wird, merkt man auch, dass da viele sehr wütend waren über diese Aktion.
Ja, und kann man jetzt sagen, die war sinnvoll, also im Sinne der Apachin, oder war das eben Marlon Brando-mäßig verrückt?
Nein, die waren ja befreundet, die beiden, die kannten sich lange und es war auch geplant. Also sie hat in ihren Memoiren erzählt, dass sie noch eine halbe Stunde vor diesem Auftritt im Haus von Marlon Brando saß und er hat ihr ein 8-seitiges Manuskript diktiert, was sie dann vorlesen sollte, wenn er gewinnt. Klammer auf, es stand fest, dass er gewinnt, alle wussten, das ist die beste Rolle des Jahres. Es gab da keine Konkurrenz. Mhm. Und als sie dann ankam, hat ihr der Produzent der Sendung gesagt, du kriegst nur 60 Sekunden. Und dann war dieses arme Mädchen, sie war noch sehr jung in dieser Zeit, wirklich so hin und her gerissen. Sie hatte dieses Skript von Brando, sie wollte natürlich auch für ihr Volk letztendlich sprechen. Auf der anderen Seite wollte sie irgendwie diese ganze Veranstaltung nicht ins Chaos abgleiten lassen und hat, finde ich, immerhin das Beste gemacht, denn sie musste ja improvisieren. Sie hat Marlon Brando noch versprochen, den Oscar nicht anzufassen. Das darfte sie nicht machen, hat sie auch nicht getan. Mhm. Und dahingehend hat sie eigentlich das Beste aus der Situation gemacht.
Also ich meine, Littlefeather selbst hatte ja deutlich mehr zu verlieren als Marlon Brando zum Beispiel. Also was musste sie danach erfahren?
Ja, direkt nach der Veranstaltung erzählte sie, kam sie dann in den Hinterraum, wo dann alle Gewinner mal reingehen und dann wurde sie gegrüßt von unfassbar rassistischen Tönen. Leute haben diese berühmten indianischen Töne gemacht, haben so getan, als hätten sie so kleine Hämmer in der Hand um sie rumgetanzt. Also man hat ihr schon gezeigt, dass sie da nicht hingehört und dass sie am besten weggehen soll. Das hat sie auch sehr deprimiert, auch äußerst depressiv gemacht. Und in der Folgezeit hatte das natürlich auch einen großen Impact auf ihre Karriere. Deshalb ist es ja auch richtig, dass sich die Academy mit dieser Begründung, die du ja schon vorgelesen hast, auch bei ihr entschuldigt. Denn sie hatte dann in Hollywood nichts mehr zu suchen.
Das ist aber trotzdem eine sehr späte Entschuldigung, ja? Also für 50 Jahre fehlende Karriere und Boykott sozusagen gegen sie.
Ja, das stimmt. Es ist spät. Andererseits besser spät als nie. Sie nimmt das auch mit Humor, wie man ja jetzt hat lesen können in den Agenturen. Sie meinte, wir Indian People, sagt sie, wir sind es gewohnt, lange zu warten, dass man sich bei uns entschuldigt. Auf der anderen Seite zeigt das ja auch, wo Hollywood jetzt gerade ist. Also es ist ja auch ein Impuls, eine Reaktion für etwas letztendlich.
Das erzählt natürlich auch einiges über den generellen Umgang der Academy mit Minderheiten. Also sie ist mit Sicherheit nicht die Einzige, oder?
Nein, sie ist absolut nicht die Einzige und es ist ja die Mission von Hollywood seit ein paar Jahren, spätestens seit MeToo, sich zu entschuldigen, sich moralisch korrekt zu verhalten, Minderheiten immer wieder zu repräsentieren, aber auch deutlich zu machen, ihnen eine Bühne zu geben. Das, was sie damals vor 50 Jahren gemacht hat, ist jetzt selbstverständlich und das ist schon ein Erfolg, den sie sich letztendlich zuschreiben kann, dass jetzt die Bühne bei den Oscars wirklich eine Politikbühne ist. Man erwartet förmlich, dass man sich politisch äußert und die sich nicht politisch äußern, die würden heute wahrscheinlich von der Bühne gejagt werden.
Vielleicht noch sie selber, also Littlefeather, klar, sie musste Konsequenzen spüren, aber hat sie in irgendeiner Form nochmal einen Fuß auf den Boden bekommen?
Nein, sie hatte nur noch 2, 3 kleine Rollen. Sie wollte ja auch Schauspielerin werden. Es heißt, dass der FBI-Chef J. Edgar Hoover so in der Branche angeklopft hat und gesagt hat, dieser Frau gibt dir mal bitte schon gar keine Rollen mehr. Sie hat sich dann als Aktivistin versucht, war auch sehr erfolgreich und jetzt, das weiß man ja auch, ist sie sehr krank, hat Krebs im Endstadium und ich finde, dass diese Entschuldigung auch rechtzeitig nochmal kommt, dass sie das auch wahrnehmen kann, denn sie hat wirklich etwas geleistet.
Fast 50 Jahre. Nachdem Sasheen Littlefeather bei der Oscar-Verleihung ausgebuht wurde, hat sich die Oscar Academy bei ihr entschuldigt. Und das waren die Hintergründe von Patrick Wilinski. Vielen Dank.
Bitte.
TikTok. Für viele ist das ja immer noch die Plattform der kurzen Tanzvideos, der Challenges für die Generation Z. Doch längst findet sich dort auch all das, was es in anderen sozialen Netzwerken eben auch gibt, zum Beispiel Männer, die Frauen verachten. Andrew Tate etwa, ein besonderes Exemplar, ein britisch-amerikanischer Kickboxer, der sich gerne als zigarrenrauchender Playboy mit schnellen Autos präsentiert.
A 19-year-old is more attractive than a 26-year-old woman, and I'll tell you why. Because that 26-year-old has talked to more guys, been to the club more times, been more places, been fucked and dumped more times, more arguments, more heartbreak, more bullshit, more mess for me to clean up. Whereas a 19-year-old might have had one guy from high school, just broke up, she's fresh, and I can fucking put my imprint on her, make her a good person.
Andrew Tate sagt hier also, eine 19-Jährige ist attraktiver als eine 26-Jährige und ich sage euch auch warum. Die 26-Jährige war mehr in Clubs, hat mehr erlebt, ist mehr gevögelt und verlassen worden, hat mehr Streits, Liebeskummer und so weiter gehabt, alles Schweinereien, die ich dann aufräumen muss. Die 19-Jährige dagegen hat vielleicht einen Freund in der Highschool gehabt, sie ist frisch und die kann ich formen und zu einem guten Menschen erziehen. Und so weiter. Also Andrew Tate bekommt mit dieser offenen Verachtung für Frauen bei TikTok über 11 Millionen Views. Über Antifeminismus auf diesen Plattformen will ich jetzt mit Anna Jandrisewitz sprechen vom österreichischen Online-Medium Die Chefredaktion. Das ist ein journalistisches Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene auf Instagram und eben auch auf TikTok. Ich grüße Sie. Hallo.
Hallo.
Kurz zu Andrew Tate, den wir ja gerade gehört haben. Was ist das für ein Typ? Wie kommt der zu diesen Aussagen?
Ja, Andrew Tate ist ein 35-jähriger amerikanisch-britischer ehemaliger Kickboxer, der sich mit Hilfe von einem Online-Coaching-Unternehmen, zahlreichen Podcasts und Interviewauftritten in den letzten Jahren eine riesige Online-Präsenz aufgebaut hat. Er sagt selbst von sich, dass er Billionär ist, das kann man nicht bestätigen, aber er ist auf jeden Fall für viele junge Männer der Inbegriff von Erfolg und Männlichkeit. Er hat vor ein paar Jahren die Hustlers University gegründet, das ist keine richtige Uni, sondern eben eine Art Online-Coaching-Programm im Finanzbereich und da muss man eine monatliche Mitgliedschaft abschließen und soll dadurch von Andrew Tate eben erfahren, wie man reich wird. Und das Problem ist, dass es halt nicht nur bei dieser einen Schiene von eh schon meiner Ansicht nach toxischer Männlichkeit bleibt, sondern er ist eben einer der radikalsten Antifeministen und Sexisten, die es derzeit auf TikTok gibt.
Also in den anderen sozialen Netzwerken treiben sich da schon einige Leute rum, YouTube, Twitter und so weiter. Aber wie funktioniert jetzt speziell Antifeminismus bei TikTok am Beispiel Tate?
Anders ist einerseits der Algorithmus, der sich eben extrem an die Nutzerinnen auf TikTok anpasst und dir werden fast immer Inhalte vorgeschlagen, die du halt auch sehen willst. Und deshalb ist Andrew Tate eben vor allem auf der TikTok-Startseite von jungen Männern, die ja genau seine Zielgruppe sind. Man muss sich das so vorstellen, wenn jetzt 17-jährige Jungen, 10 von ihnen fasziniert sind von einem TikTok, wo er eine provokante Aussage macht, dann merkt sich das der Algorithmus und schlägt eben dann 20 weiteren Jugendlichen dasselbe TikTok vor. Und das ist halt dadurch ist die Plattform, die eben vor allem für so kurze Videos bekannt ist, perfekt für Leute wie ihn, weil er eben kurze antifeministische Aussagen tätigen kann, die dann viral gehen und Millionen von Klicks bringen. Und deshalb werden die Inhalte auch eher nicht gesperrt, weil sie eben Reichweite bringen und das liebt die App ja. Und deshalb ist es dann auch nicht so schlimm, wenn sie frauenverachtend sind. Und ja, es gibt auch auf anderen sozialen Netzwerken schon Frauenfeindlichkeit, die hat er sicher nicht erfunden, aber er hat es eben geschafft, ihr so eine riesige Bühne zu geben, dass diese Aussagen ja fast alltagstauglich werden und normal wirken, weil er, da öffnet man einfach die App als Jugendlicher, sieht ein Video von einer tanzenden Frau, scrollt weiter und dann erzählt einem Andrew Tate, dass Frauen das Eigentum von Männern sind. Und dann wirkt es ja fast wie eine harmlose Meinung.
Und dann gibt es auch noch viele andere, die das offensichtlich kopieren und sich ein Beispiel dran nehmen. Hören wir nochmal einen, der Sali nennt er sich, der spricht auf der Straße Frauen an und hilft ihnen dann seine macho-mäßige Weltsicht über.
Mein Mann hat mir nicht zu sagen, was ich anzuziehen habe und was nicht.
Jetzt ist gerade ernst.
Ich weiß, was ich anzuziehen habe. Ja.
Aber du bist doch seine Frau.
Na und? Was soll das heißen? Warum lachst du?
Also wenn ich meiner Frau sage, du ziehst das nicht an, dann habe ich meine Gründe. Sie ist ja meine Frau, dann kann sie ja gleich Single sein.
Diese Frau lässt sich das offensichtlich nicht bieten, zum Glück. Aber Sali hat offensichtlich Erfolg bei seinen Followern. Also was sind das für Leute, die sich dann das angucken wollen?
Das ist halt, finde ich, fast noch gefährlicher als so Leute wie Andrew Tate, die dann doch zum Glück eher so die Ausnahme bieten in ihrer Größe und Art. Viel gefährlicher sind die Männer, die das so subtil und ja fast schon sympathisch machen, so wie eben Sali, der wirkt wie jeder andere junge Mann, den man so kennt und dem man auch alles irgendwie abkauft, weil er das so sympathisch rüberbringt und das nicht automatisch als sexistisch einstuft. Also wie eben zum Beispiel in einer Straßenumfrage macht man das dann ganz geschickt und das kommt ganz oft vor, dass man einfach junge Männer oder in dem Fall eben eine Frau fragt, ja, was würdest du davon halten, wenn du selbst ohne Erlaubnis von deinem Freund in den Club gehst? Und dann kommt es halt ganz oft zu antifeministischen Aussagen, weil das ja schon vorprogrammiert ist. Also jetzt nicht in dem Fall von der Frau, die kann dann Gott sei Dank eben zurückreden, aber meistens sind es eben junge Männer, die dann auch beabsichtigt provozieren, um Reichweite zu generieren.
Also bevor wir darüber reden, was das für Konsequenzen haben müsste oder was da passieren müsste, nehmen wir noch ein drittes Beispiel. Giuliano Lenz äußert sich über Beauty-Trends, die Männer angeblich an Frauen nicht mögen.
Here's three beauty trends of women that we men really don't like. Number one, fake eyelashes. They distract from your eyes. We can see that they're fake. Stop putting fake eyelashes on, no matter how well they're made. It just doesn't look right. Also, those lips, what's going on? And that's number two. Way too many fillers going on. Way over the top. And doctors that fill up lips like a rubber boat, they should have their license revoked, because it looks ridiculous and it's also not healthy for your lips.
Also, künstliche Wimpern, lange Fingernägel, aufgespritzte Lippen, das alles mögen Männer generell nicht. Lasst es einfach sein. Ja, könnte man jetzt sagen, okay, das ist sein Geschmack. Aber er will ja gerne Frauen offensichtlich bevormunden und er scheint Erfolg damit zu haben.
Genau, weil es ja auf eine ganz fast schon sympathische Art macht. Also es ist halt diese typische Form von Mann erklärt Frau die Welt, aber das kommt bei erstaunlich vielen jungen Männern super gut an, wenn man sich auch die Kommentare durchliest. Also ich sehe da immer wieder, ja, ich finde das auch und Frauen sollten das und dies und bla bla bla. Und da denken ja viele gar nicht darüber nach, dass das eigentlich extrem problematisch ist, dass sie damit eben bevormundend und belehrend sind, weil es halt so subtil rüberkommt und auch schon fast bodenständig eigentlich, wie die da in die Kamera sprechen und irgendwas erklären.
Das ist sozusagen der verdeckte Macho oder der versucht verdeckte Macho. Ich würde sagen, diese Typen gibt es ja in jedem, also im echten Leben jede Menge und leider eben dann auch auf TikTok und auf Instagram. Nur da könnte man sie ja eigentlich rausschmeißen. Also warum passiert das nicht konsequent?
Es bräuchte viel mehr Aufmerksamkeit dafür. Also ein Account wird eher gesperrt, je mehr Leute ihn melden. Das war eben bei dem vorhin erwähnten TikToker Sali der Fall. Der hatte schon fast knapp 1 Million Followerin und wurde dann gesperrt, weil viele seiner Videos viral gegangen sind, wie eben diese Straßenumfrage und dann viele Leute ihn gemeldet haben. Also es braucht viel mehr Aufmerksamkeit, aber natürlich sind die in erster Linie die sozialen Netzwerke gefragt, aber natürlich lieben die es, wenn ihre Videos oft geklickt werden, wenn die Verweildauer groß ist und dann akzeptiert man die Inhalte eher. Und das ist halt problematisch, weil wie kann es sein, dass eine Frau kein oberkörperfreies Foto posten darf, ohne dass es sofort gesperrt wird, aber Männer sexistische Dinge sagen dürfen ohne Konsequenzen?
Das ist kapitalistische Logik. Die Frage ist nur, muss der Staat nicht was machen?
Ja, auf jeden Fall. Also wo ich die Verantwortung auch sehe, ist im Bildungssystem. Also es bräuchte viel mehr Medienkompetenz. Ich sehe da vor allem auch das Bildungssystem gefragt.
Was kann ich denn jetzt als User, Userin tun, wenn mir sowas auffällt, wenn mir so ein Video unterkommt und ich will einfach nicht, dass das weiterverbreitet wird?
Also was man auf jeden Fall tun kann, ist einerseits kommentieren, warum das problematisch ist, auch wenn man dann sich der Gefahr aussetzt, dass da Gegenstimmen kommen, und alles melden, was man sieht, wo man sich denkt, das entspricht eigentlich nicht der Guidelines.
Antifeministen, Machos und Chauvinisten auf Insta und TikTok und was man gegen sie tun kann oder tun müsste, das war Anna Jandrissewitz vom Online-Medium Die Chefredaktion. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Auch Spider-Man-Darsteller Tom Holland verabschiedet sich von sozialen Medien. Der 26-jährige Brite will seine Accounts bei Twitter und Instagram löschen, erklärte er in einem Video. Sie seien zu anstrengend, zu überwältigend und damit schädlich für seine psychische Gesundheit.
Because I find Instagram and Twitter to be overstimulating, to be overwhelming, and ultimately it's very detrimental to my mental state. So I decided to take a step back and delete the app.
Holland folgt auf Miley Cyrus und andere Promis, die angekündigt haben, mindestens eine Social-Media-Pause einlegen zu wollen. Der Künstler Dimitri Vrubel ist im Alter von 62 Jahren gestorben, meldet die Berliner Zeitung. Der gebürtige Russe hatte 1990 den sogenannten Bruderkuss von Leonid Brezhnev und Erich Honecker auf der Berliner Mauer verewigt und damit den Fall des Eisernen Vorhangs gefeiert. Als Vorlage hatte er eine Fotografie zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR im Jahr 1979 genutzt. Vrubels inzwischen vielfach von ihm restauriertes Wandbild gehört zu den Ikonen des Mauerfalls. Der Schauspieler Matthias Lamp ist tot. Völlig überraschend sei der 41-Jährige nach kurzer schwerer Krankheit am 14. August gestorben, berichtet das Theaterportal Nachtkritik unter Berufung auf die Familie. Der gebürtige Heidelberger war nach seinem Studium an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin Ensemblemitglied der Staatstheater in Karlsruhe und Mainz. 2016 übernahm er in Lotte seine erste Filmrolle. Gerade abgedreht hatte er die Fernsehserie Club Las Piranhas mit Harpe Kerkeling. Weil sie einen Kimono trug, ist eine Kostspielerin in der ostchinesischen Stadt Suhu von der Polizei stundenlang festgehalten worden. Die Chinesin hatte einen geblümten Kimono und eine Perücke angezogen, um eine Figur aus einem japanischen Manga nachzuspielen. Während der Fotoaufnahmen wurde sie von einem Polizisten zur Rede gestellt, wie Videoaufnahmen zeigen. Wegen Provokation wurde sie abgeführt. Das Vorgehen der Polizei wird in sozialen Medien in China sowohl kritisiert als auch geteilt. Die einen sagen, die Wahl der Kleidung sei eine Beleidigung für alle Frauen, die unter den Kriegsverbrechen Japans in den 1930er Jahren gelitten hätten. Andere sagen, nach der gleichen Logik wären wir Kriminelle, wenn China mit den USA in den Krieg zieht, weil wir iPhones nutzen.
Erinnerungen sind wichtig, sie sind praktisch Teil unserer Identität, und zwar die guten wie die schlechten. Sie kennen das, manchmal wird eine Erinnerung dann erst durch einen Gegenstand, einen Ort oder eben eine Situation, eine Emotion ausgelöst, selbst welche, die man längst vergessen glaubte oder verdrängt hatte. Das Videospiel Hindsight macht das alles als spielbare Geschichte erlebbar.
I'm not sure where to start. It almost feels impossible. The past meets with the present, fighting for space. Demanding attention to be heard, to be seen. A lifetime worth of memories, remembered through my eyes.
Unsere Game-Kritikerin Lara Kalbart hat Hindsight für uns getestet. Hallo.
Hallo.
Ja, wessen Erinnerungen erleben wir denn in diesem Spiel?
Wir schlüpfen in die Rolle von Mary, einer erwachsenen Frau, die sich mit ihrem bisherigen Leben auseinandersetzen muss. Sie startet eine Reise durch ihre Erinnerungen, ausgelöst durch den plötzlichen Tod ihrer alten Mutter, zu der sie eine eher konfliktreiche Beziehung hatte. Und das Auflösen des Haushalts der Mutter löst nun diese Flut an Erinnerungen und Echos der Vergangenheit aus, die in den Gegenständen aus ihrer Kindheit und den wertvollsten Besitztümern ihrer Mutter nachhallen. Jedes Objekt wird dabei zu einem interaktiven Fenster in eine mehr oder weniger ferne Vergangenheit.
The longer I'm here, the more I think about you. The what-ifs, the things I can't change about us. I created an idea of the kind of person you were. But I never stopped to ask if that was you. Time didn't fail us. I did.
Und wie funktioniert dann das Eintauchen in diese Erinnerungen? Also, wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Das Ganze sieht aus wie ein dreidimensionales Fotoalbum in so einer reduzierten, gezeichneten Comic-Optik. Wir drehen mit der Maus die Kamera, um interaktive Elemente zu finden, zoomen dann rein oder raus und finden dadurch dann die Erinnerungen. Bei den Schauplätzen, die wir da auf diesen Fotos sehen, handelt es sich um ganz alltägliche Umgebungen, Räume aus einer Wohnung, ein Restaurant, das Meer. Und wir als Protagonistin oder die Figur, die wir da spielen, Mary, ist in allen von diesen Räumen und Orten präsent und erlebt oder reflektiert die Ereignisse aus ihrer Vergangenheit dann und kommentiert das auch. Außerdem gibt es zwischendurch immer wieder so ganz kleine, sehr einfache Rätsel. Da muss man dann Gegenstände hin und her schieben vielleicht oder Dinge zusammensetzen. Zum Beispiel werden aus Tropfen dann ein Spiegel. Und am Ende jedes Kapitels muss man sich dann für eines der Erinnerungsstücke entscheiden, die man dann buchstäblich mitnimmt in den Koffer und beibehält, während man die anderen dann hinter sich lässt.
Also klar, die spielerischen Elemente sind klar. Das Ganze klingt aber auch nach einer sehr persönlichen Geschichte. Also kann ja vielleicht nicht jeder was mit anfangen. Also werden auch allgemeinere Themen verhandelt?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben zum einen den Verlust des Vaters als kleines Kind, was ja durchaus auch einige Menschen leider erleben müssen. Gleichzeitig haben wir dann die alleinerziehende Mutter, die sich ums Kind kümmern muss, aber auch selber trauert und diese Reibung, die da entsteht, wird da verhandelt. Es geht darum, Aspekte der Vergangenheit zu würdigen, die man in dem Moment vielleicht übersehen hat. Gerade wenn man als Kind solche Sachen erlebt, bewertet man Dinge ja noch anders. Und wie man vielleicht das Erfahrene jetzt aus der Jetzt-Perspektive für die Zukunft anwenden kann. Es geht aber auch ganz klassisch um dieses Kommunikationsproblem zwischen Mutter und Tochter, gerade wenn es um unterschiedliche Erwartungshaltungen geht, Lebensentwürfe, Antworten auf Identitätsfragen, gerade von erster und zweiter Einwanderergeneration aus Japan in die USA, denn die Mutter ist aus Japan eingewandert und hat dort einen Amerikaner geheiratet. Und das Ganze wird anhand von diesem Perspektivwechsel als Mittel der Annäherung und Versöhnung verhandelt. Und das ist ja auch was auf jeden Fall allgemein verfügbar ist.
Das hört sich fast an, als wäre das so eine Art spielerische Psychotherapie, kann man sagen. Also wie ist dein Fazit? Ist das eine gute Idee und vor allen Dingen auch eine gute Umsetzung?
Ja, auf jeden Fall. Das trifft es ziemlich gut. Man kann das so als Therapiesitzung auch gut spielen. Es dauert ungefähr 2 Stunden. Das ist eine gute, angenehme Zeit. Und trotz dieser eher vielleicht melancholischen Grundstimmung durch diese Themen mit Tod und Erinnerung hat es mir sehr gut gefallen. Es ist emotional sehr fesselnd, erzeugt eine subtile Intensität. Und es zeigt allgemein auf poetische Art und Weise, wie Fantasie und Erinnerung zusammenwirken, sich gegenseitig vielleicht untergraben, aber am Ende daraus doch was Schönes entstehen kann.
Hindsight, das Spiel mit den Erinnerungen, das eben durchaus einen ernsten Hintergrund hatte, gibt es für Nintendo Switch, Microsoft Windows und für Mac, kostet 13,99 und Lara Keilbart sagt, ja, Dankeschön.
Sehr gern, danke.
Comic zeichnen, das ist ja normalerweise ein einsames Geschäft, aber nicht so bei der Colorama Clubhouse Week. Eine Gruppe von internationalen Künstlerinnen zeichnen gemeinsam in einem festgelegten Zeitraum an einer Anthologie, einem Gemeinschaftsprodukt. Und das Ganze fand jetzt im August in Berlin statt auf Einladung der Comiczeichnerin Aisha Franz und der Colorama-Verlegerin Johanna Majerski. Die Idee dahinter, künstlerisch kollaborieren, sich inspirieren lassen, aber eben auch unter Zeitdruck arbeiten. Aisha Franz ist bekannt durch ihre Comics, zum Beispiel Alien, Brigitte und der Perlenhort oder auch Shit is Real. Hallo, willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, Frau Franz, wie läuft das denn eigentlich genau ab in dieser Clubhouse-Woche? Sie machen das ja schon seit ein paar Jahren.
Ja, also die ZeichnerInnen reisen erstmal an und normalerweise bekommen sie im Vorfeld schon mal quasi einen Startpunkt. Das ist dann ein Poster einer jeweils anderen zeichnenden Person. Bei der großen Clubhouse Edition wie der Clubhouse Week sind das nochmal KünstlerInnen, die dann nicht nach Berlin kommen, also von auswärts. Die fertigen dann eine einseitige Zeichnung an, also ein Poster. Und die Idee ist dann, dass diejenigen, die dann vor Ort hier in Berlin zeichnen, darauf reagieren. Also das quasi als Inspiration nehmen, als Startpunkt für ihren Comic, also für eine achtseitige Erzählung.
Künstlerisch verarbeiten. Und was ist das Thema zum Beispiel bei diesem Poster?
Also das Thema ist eigentlich immer ziemlich frei. Wir wollen den Leuten offen lassen, machen zu können, was sie möchten. Wir haben immer so ein bisschen so ein Oberthema. Das richtet sich auch immer so ein bisschen nach der Visual Identity. Also dieses Jahr haben wir uns ausgesucht Figuring. Das ist immer so ein bisschen so zweideutige Begriffe finden wir gut, weil man die von allen Seiten irgendwie interpretieren kann. Und also uns ist wichtig, dass noch so eine Offenheit besteht, aber es irgendwie nochmal zusammenkommt auf irgendeiner Ebene.
Mhm. Wer sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diesmal? Kennt man die vielleicht schon?
Eventuell vielleicht nicht besonders im deutschsprachigen Raum. Also wir haben, also mit Clubhouse wollen wir eigentlich immer so eine Plattform schaffen, vor allem für ZeichnerInnen, die sich ein bisschen auch abseits des so der gängigen Verlagswelt bewegen. Also oft sind das KünstlerInnen, die ein bisschen experimenteller und auch in diversen künstlerischen Feldern arbeiten, also nicht nur im Comic. Und tatsächlich ist das so eine Mischung. Wir wollen eigentlich auch zeigen, was gibt es eigentlich noch alles. Und wir haben jetzt also ZeichnerInnen von überall her, ne? Frankreich, Kanada, USA, Spanien, Niederlande.
Hört sich also nach so einer Künstlerwerkstatt an, also weniger nach einem kommerzialisierten Produkt sozusagen. Vielleicht damit wir dann doch nochmal ein Bild vor Augen haben. Also wenn Sie jetzt eines dieser verarbeiteten Plakate bzw. die Reaktionen darauf beschreiben sollten, ganz kurz.
Also das jetzt eins rauszupicken und zu beschreiben ist schwierig, aber ich würde sagen, dass es diesmal ganz klar bei vielen so war, dass es sehr so ein bisschen traumhaftige, sehr freie Narrationen sind. Also viele, wenn ich jetzt also zum Beispiel eine Künstlerin herauspicken kann, Andrea Lukic aus Vancouver. Sie, also ich als Zeichnerin bin da natürlich immer interessiert, wie gehen die Leute an so einen Comic auch heran? Und bei ihr ist es so, sie hat einfach angefangen zu zeichnen, hat sich treiben lassen von den Bildern und hat die Geschichte, also den Text erst hinterher verfasst. Also sie hat quasi auf sich selbst reagiert. Und das ist so ein bisschen so eine traumhafte Erzählung, die dann aber doch im Kern so eine komplizierte Familiengeschichte erzählt von zwei Schwestern und also doch irgendwie sowas Ernsthaftes hat, aber gleichzeitig irgendwie sehr, sehr ausufert in andere Erzählformen.
Und wenn man diese Anthologie, also dieses Gemeinschaftsprodukt in Händen hält, das ergibt dann eine Erzählung insgesamt oder ist es eben dann doch nicht mehr als die Summe der Teile?
Das sind tatsächlich dann getrennte Erzählungen. Also wir haben dann 9 Künstlerinnen sind ja da, also 9 Comics. Allerdings muss man sagen, dadurch, dass die Leute, das ist ja auch das Schöne dabei, dann vor Ort zusammenarbeiten und sich sehr, sehr viel austauschen, gibt es dann doch immer wieder Überschneidungen, ob sie gewollt sind oder nicht. Also bestimmte Elemente tauchen immer wieder auf und ich freue mich immer, wenn sowas passiert, weil das irgendwie nochmal so bestätigt, dass dieses gemeinsame Arbeiten wirklich auch sowas Nachhaltiges hat. Also nicht nur auf persönlicher Ebene, sondern auch wirklich in der Arbeit selber.
Mhm. Ist aber auch nicht für jeden gemacht, oder? Also ich frage deswegen, weil klar, Comiczeichner sind oft sehr individuell und haben auch nicht immer Bock, mit anderen zusammenzuarbeiten, oder?
Ich würde sagen, das ist für alle eine Herausforderung. Also ich kenne das auch selber. Gleichzeitig ist es aber auch eine Herausforderung, der sich alle, glaube ich, sehr gerne stellen. Also eben, weil man sonst selten diesen Austausch hat. Und ich glaube, es hat vor allem auch was damit zu tun, dass wenn man sich, also hoffentlich ja den Lebensunterhalt verdienen kann mit Zeichnung und Comic, es ist oft so, dass man sehr projektorientiert arbeitet. Und wenn man eben in so einen Pott geschmissen wird mit vielen anderen ZeichnerInnen und eben auch gesagt wird, lasst euch gegenseitig inspirieren, macht was zusammen, dann ist es wirklich so, dass man so einen Grund hat, auch eben außerhalb dieses Marktes irgendwie arbeiten zu können, sich frei zu entfalten auch.
Weil Sie nämlich auch diesmal eine Finanzierung gestemmt bekommen haben, das sollte man dazu sagen. Vielleicht ganz kurz, wie kommt das? Wie hat das geklappt?
Also das ist die spartenoffene Förderung, die ist tatsächlich auch darauf ausgerichtet, so eine freie Szene mit Kulturinstitutionen zusammen zu bringen. Und dieses Jahr haben wir uns gemeinsam mit dem LCB beworben.
Das ist das Literarische Kolloquium
genau,
Berlin.
Genau, Literarische Kolloquium und noch der Buchhandlung Hopscotch Reading Room. Und es ging dann eben über Ecken, irgendwie diese Kontaktaufnahme, und dieses literarische Kolloquium ist sehr comic-affin. Also es gibt in letzter Zeit tatsächlich immer mehr Comic-verwandte Veranstaltungen dort. Mhm. Und ja, so kam das.
Die Comic Residency Clubhouse Week jetzt im August in Berlin, die Anthologie, das Produkt sozusagen am Ende, Nummer 17, wird dann bald erscheinen und 32 Euro kosten. Eine Party gibt es dann auch noch, nehme ich an, Frau Franz?
Ja, eine ganz tolle hoffentlich am 20. Wir hoffen noch auf gutes Wetter, aber das ist die Idee, so eine Gartenparty mit einer Art, also Kunst-Tombola und Lesungen, Musik, also... Ja,
alles klar.
Lohnt sich.
Aisha Franz, herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.